Gut. Mein Thema ist, müssen wir die Weisung der Tora beachten? Und in vielen neutestamentlichen Gemeinden, es gibt Gemeinden, da sagt man hier, ihr könnt, was hinten in dem Buch steht, könnt ihr vergessen, ihr könnt das rausschneiden, wir brauchen nur was, was das Neue Testament sagt. Alles andere ist nicht mehr richtig. Und wir sind eine Gemeinde, die auf dem gesamten Wort stehen und die meisten Gemeinden sehen das heute auch so. Aber traurig die, die sich beschneiden und nur ins Neue Testament schauen. Deswegen die Frage, müssen wir die Weisungen der Tora überhaupt noch beachten? Sind die für uns interessant? Dann habe ich mehrere Punkte ausgearbeitet. Einmal, was sagt die Bibel dazu? Müssen wir die Weisungen beachten? Neue Testament, Alte Testament? Finden wir irgendwas, was uns zeigt, dass wir die Weisungen noch beachten müssen? Dann die zweite Frage war, wie kommt es, dass wir einige Weisungen oder Gebote nicht mehr beachten? Die dritte Frage ist, gibt es einen Widerspruch, wenn wir versuchen, die Weisungen Gottes, die in der ganzen Bibel sind, zu beachten? Und das vierte ist, was können wir tun, um die Weisungen Gottes und damit den gesamten Ratschluss Gottes zu beachten? Die erste Frage war, was sagt das Neue Testament?
Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen.
Dieser Vers, der steht im Zusammenhang mit der Bergpredigt. Jesus war auf dem Berg und hat den Leuten sein Evangelium, seine Weisung gepredigt. Und da wird vom Gesetz gesprochen, auflösen und erfüllen. Und weil darunter ist der griechische Text, da seht ihr auch die drei Worte. Und hier das erste ist das Wort, das Gesetz. Bei dem Gesetz, das ist jetzt die das, was der Strong in seinem Lexikon schreibt als Übersetzung, da ist hinten im übertragenen Sinne ein Prinzip. Das sagt uns, dass die Weisungen der Tora nicht eins zu eins umzusetzen sind, sondern dass das einfach ein Prinzip ist. Ja, das ist ein Beispiel und wir sollen das in unserem Leben anwenden, das Prinzip. Juden sagen nicht Gesetz, sondern das sind Lebensweisungen Gottes. Und ich glaube, dass wenn wir das annehmen als Lebensweisung, dann können wir Gottes Herz da viel besser drin verstehen, dass es seine Weisungen sind aus Liebe. Das ist nicht du musst, sondern er zeigt uns seinen Weg, was wir für unser Leben beachten müssen. Das zweite Wort war hier das Auflösen. Strong schreibt lockern. Also die Juden zu Jesus Zeit, die haben erwartet, dass er das harte Joch, was die Gesetzeslehrer über die Juden gelegt haben, lockert. Aber er sagt, ich bin da nicht gekommen, das zu lockern. Und wenn man sich genau die Bergpredigt durchliest, dann legt Jesus immer noch was dazu, eine Schippe dazu. Die Anforderungen sind nicht gelockert, sondern Jesus sagt, die Anforderungen sind noch zu lasch, wir müssen noch genauer hingucken, was Gott möchte, und wir müssen wirklich den gestiegenen Anforderungen auch Rechenschaft geben. Und das nächste Wort, was mich interessiert war, das ist das Erfüllen. Und da finde ich das sehr interessant, was da steht, was der Strong schreibt, wörtlich vollstopfen, ein Netz vollstopfen. Ja? Und Netzfischer, der will sein Netz voll haben. Ja? Und Gott möchte sein Wort vollstopfen mit Leben. Der möchte nicht, dass es irgendwie tot ist. Jeschua ist gekommen, sein Wort mit Leben vollzustopfen.
Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, so dass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt.
In der Tora ist das die Anweisung ganz klar, macht das, was ich euch weise und ihr werdet gesegnet sein. Wenn ihr nicht das tut, was ich euch zeige, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn der Fluch über eurem Leben ist. Und ich glaube, dass diese Wahrheiten heute auch noch für uns anzuwenden sind. Wenn wir wirklich mit Jesus leben, dann werden wir in seinen Wegen wandeln, dann ist der Segen Gottes auch auf uns. Und wenn wir uns von ihm abwenden und unser Ding machen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn der Segen nicht da ist. So, dann gehe ich mal zu dem zweiten Punkt. Wie kommt es, dass wir einige Weisungen nicht mehr beachten? Soll ein Bild sein von einem Konzil, das 1545 in Trient in Italien die katholische Kirche ausgerufen hat. Ja? Und ihr müsst wissen, dieses Konzil war im Zusammenhang mit der Reformation. Das war die Zeit der Reformation. Wir denken da in erster Linie an Luther, aber es gab dann auch den in der Schweiz Zwingli, und dann gab es neben Zwingli in der Schweiz gab es die Täufer, genauso wie es in Deutschland dann auch noch den Andreas Karlstadt gab, das war auch ein Universitätsprofessor in Sachsen, und dann den Thomas Münzer, das waren auch Reformatoren, und die sagten, genauso wie die Schweizer Täufer, sie sagten, die Reformation geht nicht weit genug, das ist nur ein gewisser Ausschnitt. Wir haben noch andere Forderungen, wie zum Beispiel die Kindstaufe haben die abgelegt. Luther wollte die Kindstaufe, Zwingli auch, aber die Täufer in der Schweiz, genauso wie Thomas Münzer und Professor Karlstadt in Sachsen, haben das abgelehnt. Und die katholische Kirche hat diese ganzen Forderungen gesehen, der Reformer, und hat sich dort in Trient 1545 auseinandergesetzt, um die katholische Kirche auch zu reformieren. Und die haben dann die Forderungen untersucht. Und eine Forderung war dann auch der Reformatoren, das waren die Täufer in der Schweiz, die haben gesagt, wir müssen uns am Samstag treffen, das ist der Schabbat. Und dann kamen die Diskussion da auch auf, wieso halten wir jetzt den Tag des Herrn, und die katholische Kirche hat auf diesem Konzil festgestellt, dass die katholische Kirche nicht aufgrund des Wortes Gottes, einer göttlichen Weisung, sondern einzig und allein auf der Autorität der Kirche den Tag vom Samstag auf den Sonntag verlegt hat. Das soll jetzt überhaupt kein Thema sein. Ich bin der Meinung, das ist wichtig, dass man den Sabbat in angemessener Weise feiert, nicht welcher Tag, da sollten wir uns nicht drüber streiten. Ich habe euch das aber jetzt nur erklärt oder gesagt, weil da ist ein Punkt, wo es im Wort Gottes steht, da steht im vierten Gebot, du sollst den Sabbat achten, und die Kirche hat sich drüber weggesetzt, in der Autorität, und gesagt, wir machen das nicht mehr am Sabbat, wir machen das am Sonntag. und durch die Autorität der Kirche, die hat festgelegt, welche Dinge müssen wir in der Bibel beachten und welche Dinge nicht. Ja? So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ich glaube, dass das alles, wie Paulus das auch sagt, alle Schrift von Gott eingegeben ist und dienlich ist. Das sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament. Aber wenn wir versuchen, die Weisung Gottes zu beachten, dann gibt es vielleicht Widersprüche. Der dritte Punkt war, gibt es einen Widerspruch beim Beachten der Weisung? Ich will euch mal eben noch was Geschichtliches zu dem Thema vorspielen. Das ist eine Sendung, eine Radiosendung des Mitteldeutschen Rundfunks, Kalenderblatt heißt die. Und das habe ich ein bisschen zusammengeschnitten. Da sind nur ein paar Kernaussagen, die für uns als Christen auch sehr wichtig sind. Ich spiele das mal vor.
3 Jahre tobt schon der Krieg in Jerusalem. Ein Bürgerkrieg. Und die Römer können in aller Ruhe das Land erobern. Je näher Vespasians Legionen der Stadt rücken, desto heftiger toben die Kämpfe innerhalb Jerusalems, schreibt Flavius Josephus in seiner Geschichte des Judäischen Krieges.
Nicht mit Unrecht kann man, was jetzt geschah, als Aufruhr im Aufruhr bezeichnen, der wie ein tollwütiges Tier, dem es an Nahrung mangelt, bereits gegen das eigene Fleisch zu wüten begann. Die Soldaten, die in die Nähe des Tempels kamen, riefen ihre Vorderleute auf, den Brand in den Tempel zu werfen. In großer Menge häuften sich die Toten um den Brandopferaltar. Blut floss in Strömen von den Stufen des Tempels herab, gefolgt von den hinabgleitenden Leibern der weiter oberhalb Getöteten.
Mit der Eroberung und Zerstörung des Tempels ist der jüdische Krieg im Wesentlichen beendet, auch wenn die Festung Masada noch 4 Jahre widersteht. Die Folgen für das Judentum sind gravierend. Der Tempelkult als zentrales Element religiösen Lebens verschwindet, ebenso das Amt des Hohepriesters. Es beginnt der Aufstieg der Rabbi.
Der zweitletzte Satz war mir jetzt der wichtigste. Da wird gesagt, der Tempelkult, all das, was hier passiert ist, ist nicht mehr gewesen. Im Jahr 70 wurde der ganze Tempelkomplex von den Römern zerstört. Und der Mosaische Bund, der hat basiert eben auch auf Opfer, die dann noch im Tempel getätigt wurden. Und das ist alles weg. Und wenn wir jetzt uns die Bibel angucken, das dritte Buch, Levitikus, Priesterschaft, und da steht vieles über das, was jetzt hier in dem Tempelbereich passiert. Und das sind Dinge, die können wir heute gar nicht mehr beachten. Es ist kein Tempel mehr da und außer Jesus Christus ist das Opferlamm und es hat für viele Dinge sein Leben gegeben in unserem Leben. Wir brauchen nicht mehr hingehen und dort zu opfern. Und das sehe ich ganz klar, da sind Sachen, die wir als neutestamentarische Gläubige nicht mehr beachten müssen. Wir haben einen anderen Bund, das ist vorbei, das ist Geschichte, das ist auch für die Judengeschichte. Wir haben gehört, da stand die Zeit der Rabbis auf. Judentum, wie es im alten Bund gab, im Mosaischen Bund, gibt es heute nicht mehr. Das ist Geschichte. Und da können wir heute nicht mehr irgendwie drauf eingehen, aber es sind sicher Sachen im Levitikus. Vor ein paar Wochen habe ich darüber gesprochen, über die Stiftshütte, Gott zu nahen, indem wir unser Leben auf den Altar legen, um ganz nah in seine Gegenwart zu kommen. Das sind Sachen, die können wir sicher heute auch gebrauchen, aber auf eine andere Ebene. Das ist dann geistig zu verstehen, nicht mehr physisch, sondern das sind manchmal irgendwelche Muster, die sich dann in der geistigen Welt auch widerspiegeln. Es gibt in der Bibel eben nicht nur diese Aussagen über den Priesterbund, sondern es gibt auch in der Tora Aussagen über Gottes Wesen. Zum Beispiel steht in der Tora ein Beispiel, Gott ist barmherzig. Und diese Wahrheit, die können wir nicht einfach wegschieben, zur Seite räumen, sondern die ist nach wie vor und heute total aktuell. Gottes Wesen, was sich in der Tora gezeigt hat, dass er ist derselbe heute, gestern und alle Zeit. Und wenn er zu seinem Volk steht, zu seinem Volk Israel, und hat sie aus Israel rausgeführt, hat genauso steht er heute zu uns, die wir im neuen Bund mit ihm gekommen sind. Und dann sehe ich auch Weisungen, die unbedingt auch noch zu beachten sind, sind die Weisungen, die das gemeinschaftliche Leben betrachten, wie zum Beispiel sich um die Armen zu kümmern, um die Witwen zu kümmern. Das sind Sachen, die stehen nicht nur in der Tora, da spricht Jesus auch noch davon. Der sagt es auch in seiner Bergpredigt, sich um die Bedürftigen zu kümmern. Das ist nach wie vor hochaktuell, was in der Tora steht. So, dann komme ich mal zu dem letzten Punkt. Was können wir tun, um die Weisung Gottes und damit den gesamten Ratschluss Gottes zu beachten? Gott hat uns eben sein Wort gegeben und das ist kein Automatismus, sondern wir sind aufgefordert, das Wort Gottes auch in unserem Leben zu beachten.
So, der ein Exemplar der Heiligen Schrift.
Jeder ist dazu berufen, das ein Verwalter Gottes
John
zu sein.
Wycliffe, der da spricht.
Jeder ist vor Gott verantwortlich für das, was er aus seinem Leben macht. Jeder muss beim jüngsten Gericht allein vor Gott stehen. Gott gab uns die Heilige Schrift, dass wir lernen, was wir denken und glauben und zu leben haben. Oh, meine guten Brüder, lasst uns überall bekannt machen, dass jedermann ein Recht dazu hat, selbst in der Heiligen Schrift zu forschen. Sie in seiner eigenen Sprache zu lesen, auf dass er lerne, wie er Gott dienen soll. Es reicht nicht, die Auslegung der Heiligen Schrift der Kirche zu überlassen.
Ich habe euch das gerade gezeigt. Der John Wycliffe ist ein früher Reformator, der war noch vor Luther und man hat ganz deutlich gehört in diesem Film, dass, ich weiß nicht genau, ob es seine Worte waren, aber das haben Leute gemacht, die sich damit beschäftigt haben, der Sinn, das Wort Gottes für die Menschen auf der Straße, dass sie wirklich anhand des Wortes Gottes erkennen können, was es Gottes Wege sind und dass sie nicht angewiesen sind auf die Kirche. Die Kirche zur Zeit der Reformation war verderbt. Die haben nicht immer gepredigt, was Gott wollte. Und genau. Und der John Wycliffe hat vor Luther schon den Gedanken gehabt, die Bibel umzusetzen in die Sprache der Menschen und hat eben vom Griechischen in das Englische mit seinen Studenten die Bibel übersetzt. Und das war eine Bibel in der Sprache des Landes schon vor Luther, bloß die ist eben nicht so verbreitet gewesen, bekannt gewesen, weil Luther hatte den Buchdruck auch und Luther hatte dann auch einen Fürsprecher, Fürst von Sachsen, der hat für ihn gesprochen, der hat ihm geholfen und das hatte Wycliffe nicht. Das Wichtige war, das Wort Gottes ist dazu da, damit jeder Gläubige wirklich selber prüfen kann und erkennen kann, was Gottes Wille ist und erkennen sollte, was sind die Weisungen Gottes für mein Leben. Ja, wie komme ich denn jetzt, die große Frage ist, wenn man das alles theoretisch, aber das Wichtigste ist, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Habt ihr eine Vorstellung, wenn ich jetzt wirklich Gottes Wille erkennen möchte, seine Weisung für unser Leben? Ja. Genau, das ist der richtige Punkt. Ja, ja, das, was die Annelie gesagt hat, das ist genau das Richtige. Als erstes müssen wir mal den Vater bitten, dass wir den Heiligen Geist haben, um dann auch die Schrift mit Leben zu füllen. Wie ich das vorher gesagt hatte, Jesus ist gekommen, das Wort zu füllen, mit Leben zu füllen. Wenn wir versuchen, ohne den Geist Gottes die Schrift zu lesen, dann ist das tot, dann wird uns das nicht weiterhelfen. Jeschua hat gesagt, der Buchstabe tötet. Ja? Aber wenn Wort und Geist zusammenkommen, dann ist da Leben in der Schrift. Dann ist das eine Offenbarung für uns. Und dann ist es wichtig dabei auch, dass wir die ganze Bibel lesen, nicht nur unsere Lieblingsstellen. Paulus spricht, wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes predigen, und wenn ich dann nur, ich mag das Johannesevangelium, wenn ich nur das Johannesevangelium lese, Johannes hat einen Fokus auf Liebe, auf die Liebe Gottes, der ist sehr spirituell, das liegt mehr, was der Johannes sagt. Aber wenn ich die anderen Evangelien nicht lese, dann erfahre ich nicht von den Wundern, die Jesus gewirkt hat. Oder wenn ich das Matthäus-Evangelium nicht gelesen habe, dann erfahre ich nicht von der Bergpredigt, wie Jeschua die Tora ausgelegt hat. Ja? Es ist wichtig, alles zu lesen. Und die Bibel hat, wie viele Bücher? 66. Und das fängt an bei 1. Mose und endet in der Offenbarung. Und Gottes Wort ist komplett wichtig. Ja? Und wer noch nie die Bibel ganz gelesen hat, ich ermutige euch, die einfach zu lesen. Ich hab das mehrmals früher gemacht, dann habe ich angefangen, und wenn der Herr mir jetzt nichts Besonderes gegeben hat zum Lesen, ich habe dann angefangen, 1. Mose, und habe dann weitergelesen, jeden Tag, um dann durch die Bibel zu kommen. Und das ist nicht nur einmal, sondern man muss es immer wieder, die ganze Bibel hören oder lesen. Hören der Bibel ist auch gut. Ich habe eine Audiobibel. Wenn ich müde bin oder so, ich kann nicht mehr lesen, dann höre ich einfach. Und auch wenn ich es nicht immer verstehe, was ich höre, aber es ist Geist, es kommt in unser Herz rein und das kann Frucht bringen, es geht auf. Also die Bedingung, um die Weisung Gottes zu erkennen, ist einmal Gebet und einmal Gebet, Heiliger Geist, und einmal das Wort studieren. Ich will euch jetzt mal drei Beispiele nennen, wo ich ein Wort gelesen habe, ein bisschen studiert und was mich dann angesprochen hat, wie ich das verstanden habe. Im 2. Mose 21, 29 wird von einem stößigen Rind gesprochen. Ja? Da ist ein Tier, der Besitzer weiß, das ist stößig, das tritt also mit den Klauen aus, und dann wird da der Fall angenommen, dass das Tier jemand tötet dabei. So eine riesen Kuh, die kann jemand umhauen. Und in dem Fall, wo die Kuh Menschen umbringt, soll nicht nur die Kuh getötet werden, sondern auch der Besitzer, weil er es wusste, dass die Kuh stößig war. Dann die Frage an uns, wer von euch hat eine Kuh zu Hause? Ich nicht. Keiner hat von uns eine Kuh zu Hause. Aber die Frage ist, was ist das denn für uns? Das war am Anfang, gerade ich davon gesprochen, das Wort Gottes ist ein Prinzip, das Gesetz Gottes ist ein Prinzip. Ja? Was ist das Prinzip dahinter? Das Prinzip ist, der Bauer war fahrlässig, und jemand ist zu Schaden gekommen. Ja? Praktisch angewandt heißt das, in der Küche war ein Schrank los. Hier, ein hoher Schrank. Und da Ich habe es gesehen. Und da geht jetzt ein Kind in die Küche und der Schrank kippt auf das Kind ist tot. Dann bin ich verantwortlich dafür vom Herrn. Ich habe das gesehen und habe das nicht abgestellt. Sofort. Und das ist das Prinzip von der Kuh. Das können wir in so vielen Dingen anwenden in unserem täglichen Leben. Das ist einfach das Prinzip. Das, der zweite Punkt, mit dem ich, über die ich, den ich mit euch sprechen möchte, ist 3. Mose 19, 19. Da steht, in vielen Geweben, du sollst kein, Entschuldigung, in vielen Übersetzungen steht, du sollst kein Mischgewebe anziehen. Wenn wir jetzt, was sollen wir da heute mitmachen? Wenn ich jetzt in irgendein Bekleidungsgeschäft reingehe und gucke in das Etikett rein, da steht dann 70% Baumwolle, 30% Polyester. Und ich finde kaum Kleidung heute, die diesen Anspruch Gottes oder den Anspruch der Übersetzer genügt, dass es kein Mischgewebe ist. Also ich könnte so gut wie keine Kleidung mehr tragen. Dann ist es in dem Fall für mich interessant gewesen, was steht denn eigentlich in dem hebräischen Text? Und da habe ich festgestellt, da wird nicht von Mischgewebe gesprochen, sondern da wird von Leinen und Wolle gesprochen. Ja? Und da bin ich jetzt ganz entspannt, ich kann durchs Geschäft gehen, da steht nirgendwo auf dem Etikett 70% Wolle, 30% Leinen, wirst du überhaupt nicht finden, gar kein Thema. Aber da muss man überlegen, was hat denn Jahwe damit sagen wollen? Und Leinen ist das Gewand des Priesters, ja, rein und so weiß, und Wolle war die Kleidung der Arbeiter, der Bauern und so. Und für mich geht es einfach darum, um diese Mischung zwischen Heiligen und Unheiligen, ja. Und wenn wir Gott nahen wollen, dann müssen wir nicht nur reine Kleider haben, sondern wir müssen auch unsere Arbeit hinter uns lassen. Das ist auch ein Gedanke eben vom Sabbat oder vom Tag des Herrn, unseren Alltag hinter uns zu lassen und uns wirklich auf den Herrn zu fokussieren. Das ist jetzt, was ich da sehe bei dem Mischgewebe. Und dann gibt es dann noch eine andere Art von Versen, das ist zum Beispiel Thessalonische 3,10. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ich glaube, da braucht man gar nicht zu überlegen, das ist eine ganz klare Ansage, die kann jeder sofort verstehen, was damit zu sagen ist. Bloß man muss da auch nochmal überlegen. In der Tora, in den ersten Büchern, das war für das gesamte Volk Gottes geschrieben, also auch für uns, die wir jetzt durch Jesus Christus teilhaben am Volk Gottes und eingepropft sind in Juda. Das ist für alle geschrieben. Der Paulus, wenn der Weisungen gibt, die sind immer nur an einen bestimmten Kreis, an die Gemeinde in Philippi. Da habe ich mich jetzt nicht genau beschäftigt, welche Menschengruppe da angesprochen ist. Aber ich denke, das kann jeder, der nicht arbeitet, selber für sich prüfen, ob Paulus ihn gemeint hat. Um zu erkennen, was Gottes Weisungen sind, hat Gott auch die Gemeinde gegeben. Die Gemeinde ist eine wunderbare Institution. Es geht nicht nur darum, Lobpreis zu machen, eine Predigt zu hören, sondern die Gemeinde ist auch zur Ermutigung und zur Ermahnung da. Ja? Und wir sind auch gefordert, dass wir zusammen wachsen, dass wir gegenseitig uns weiterbringen und lehren. Und wenn irgendwelche Dinge ich gelesen habe im Wort Gottes und ich verstehe das nicht, dann kann ich auch hingehen zum Daniel und fragen, Daniel, ich habe diesen Vers nicht verstanden, oder zum Detlef oder wo auch immer, und sagen, hier, ich verstehe das nicht, was verstehst du unter dem Vers? Oder lass uns doch mal da zusammen für beten, dass wir das verstehen, was da ist. Und die Gemeinde ist kostbar und wir sind eins, dass wir auch wirklich in den Weisungen Gottes wandeln können. Ja? Wo ich dann diese drei Typen gerade hatte, der Weisung, wie ich das verstehe, dann gibt es dann auch noch einen Typ, da habe ich jetzt vergessen drüber zu sprechen, das ist der Typ, Gott sagt, das ist ein Gräuel, wie zum Beispiel Homosexualität ist vor Gott ein Gräuel. Und ich glaube, weil wenn da steht, Gott, es ist ein Gräuel für Gott, dann brauchen wir gar nicht mehr darüber nachdenken, das ist für mich auch zutreffend. Gott ändert sich nicht. Und was, was er in der Tora prophezeit hat vor 3600 Jahren, wenn er sagt, das ist mir ein Gräuel und das ist mir heute auch noch ein Gräuel, da sollen wir aufpassen, dass wir nicht ein Gräuel in unserem Leben zulassen.
Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht.
Wohl dem, und der seine Lust am Gesetz des Herrn hat. Und Lust zu haben ist Freude, ja. Und hier steht Gesetz des Herrn. Ja, wessen Gesetz ist das? Ist das das Gesetz von unserem Bundeskanzler oder von Martin das Gesetz als Gemeindeleiter? Nein, das ist das Gesetz des Herrn. Und Johannes, meinem Lieblingsevangelium, das fängt an, und das Wort wurde Fleisch. Ja, das Wort Gottes wurde Fleisch, das war Jesus Christus. Und das Wort war schon gewesen, bevor Jesus kam. Und das Wort war beim Vater und es kam auf die Erde durch Jesus Christus. Und man kann daraus entnehmen, dass Jesus Christus das Wort ist. Er ist der Logos, das lebendige Wort, das Wort Gottes, was da gesprochen wird durch Jesus, dass er verkörpert und dass auch die Bibel ist Jesus, das ist ein Teil von Jesus. Er hat ganz klar gesagt, ich bin gekommen, nicht das Wort außer Kraft zu setzen oder das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Er möchte das mit Leben füllen und es ist das Leben von Jesus, was uns das Gesetz lebendig macht und was uns auch Freude gibt, dass wir mit Freude die Dinge beachten können. Es ist Jesus, es ist er, der uns hilft, bei der ganzen Sache umzusetzen. Ohne Jesus werden wir nie in der Lage sein, die Weisung Gottes zu beachten. Es ist die Gnade Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus, dass wir heute den Geist, der aus der Höhe gekommen ist, den Heiligen Geist empfangen haben und dass er uns hilft, zu verstehen, was Gottes Wille ist und dass wir heute befähigt sind, durch ihn in Gottes Wegen zu wandeln, seine Weisungen in unserem Leben auch zu beachten. So, ich möchte gerne, dass wir noch mal eine kurze Zeit haben, dass wir mal in uns gehen und gucken, wie stehe ich zu seinen Weisungen? Ist das wirklich das Größte in meinem Leben, den Willen Gottes zu tun, mich danach ausstrecke, nach seinen Weisungen und auch gewillt bin, wirklich alles zu geben und auch alles zu verstehen, den gesamten Ratschluss Gottes und dass wir dann eine ruhige Zeit haben, dass wir auch nochmal beten können. Ich bete auch gerne für jemanden,